Der Fall René Benko. In Würde verarmen?
Die Paarflüsterei. Das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Mein Haus, mein Auto, mein Boot.
Kein Haus, kein Auto, kein Boot.
Der größte Bankrott Österreichs. Heute erzählen wir euch vom Fall René Benko. Wie wird man so reich? Wie kann man so tief fallen? Und wir erzählen euch von Tom und Gabriela, die in Andreas Praxis waren. Die jetzt zwar nicht so reich waren wie der Benko, aber auch sehr, sehr reich. Und was es mit ihrer Beziehung gemacht hat, wie es sich für sie angefühlt hat, in ihrer Villa zu sitzen und keinen Strom mehr zu haben und wie sie aus diesem Problem gemeinsam rausgekommen sind.
Zu Spitzenzeiten war René Benko mehrfacher Milliardär, einer der reichsten Männer Österreichs. Aber von seinem Vermögen soll laut seinen Anwälten aktuell scheinbar nicht mehr viel übrig sein. Vor Gericht hat er angegeben, jetzt auf die finanzielle Hilfe seiner Mutter angewiesen zu sein. Er lebt aktuell angeblich von, Achtung, 3.700 Euro im Monat.
Mein Schwiegersohn gehört ins Gefängnis. Ja, das sagt seine eigene Schwiegermutter in einem Exklusivinterview mit der Bild-Zeitung.
Wie kann man bloß so viel Kohle in den Sand setzen? Das fragen sich normale Menschen wie du und ich.
Absolut. Tja.
Aber viel interessanter ist vielleicht die Frage, was macht es denn mit einem Menschen und seiner Beziehung oder einer Beziehung und einer ganzen Familie, wenn alles weg ist plötzlich? Weil René Benko ist ja nicht nur Ex-Immobilien-Tycoon, den alle kennen oder viele, er ist auch Vater von 4 Kindern und ein Ehemann. Ne?
Wobei uns, und das müssen wir an dieser Stelle auch ganz klar sagen, die Karstadt Galeria Kaufhof-Mitarbeiter, die Tausenden, die ihre Jobs verloren haben, mehr leid tun. Ja?
Ja, genau, da hat er nämlich Schuld dran. Ne? Wir erzählen euch heute die unglaubliche Geschichte von René Benko, vom Tellerwäscher zum Milliardär, eine echte Hollywood-Geschichte. Hollywood hätte sich das nicht besser ausdenken können.
Ja, die Geschichte ist wirklich unfassbar, faszinierend und gleichzeitig abschreckend.
So, wir stellen uns ganz kurz vor. Die Andrea ist die Andrea Breu und die ist Paar, Einzel- und Sexualtherapeutin, hat eine Praxis in München und die heißt die Beziehungspraxis.
Mir gegenüber sitzt Indra und auf der Seite der Markus Villa. Das ist ein Ehepaar, ein Langzeitehepaar, meine Podcast-Partner und zugleich Journalisten und das beste Team der Welt.
Oh, wie süß. Ja, und um es ganz kurz vorab zu sagen, als wir diese Geschichte recherchiert haben, waren wir auch alle sehr, sehr, sehr erstaunt. Wie kann man es überhaupt zu so viel Geld schaffen? Wie kann man so viel Geld in den Sand setzen und wie geht das alles überhaupt? Reich zu werden ist nicht leicht, aber es zu bleiben, sehr schwer.
Also, bevor wir euch die Benko-Story und Andreas Geschichte erzählen, schauen wir uns an. Also uns alle. Da müssen wir vielleicht kurz vorweg schicken. Wir sind noch nicht so reich.
noch nicht so reich.
Noch nicht.
Die Betonung liegt auf noch.
Noch nicht so reich.
Wie viel Geld braucht man eigentlich, um glücklich zu sein? Glück kann man mit Geld nicht kaufen, wissen wir alle. Und trotzdem erleichtert es doch viele Dinge.
Würde ich auch sagen.
Ja. Wie viel Geld braucht man, um ein unbeschwertes Leben zu führen? Auf diese Frage gibt es natürlich keine pauschale Antwort, weil das von Person zu Person unterschiedlich ist. Aber
es gibt Studien und Daten aus 170 Ländern und die kommen alle zu dem Ergebnis, es gibt einen Wert, also ein Einkommen, das du brauchst, um gut und unbeschwert leben zu können. Alles, was on top kommt, macht nicht glücklicher.
Total interessant, gell?
Mhm,
total interessant.
Wahnsinn.
Weil in Deutschland würde dieser Wert bei ca. 80.000 Euro brutto liegen. Je nach Region vielleicht mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und die Zahlen sind von Land zu Land unterschiedlich. Im Iran zum Beispiel, das fand ich total interessant, braucht man umgerechnet über 200.000 Euro. In Norwegen auch über 100.000. In Sierra Leone in Afrika zum Beispiel, in Westafrika, reicht ein Jahreseinkommen von etwa 8.000 Euro.
Wichtig, Geld alleine macht nicht glücklich. Starke, vertrauensvolle Beziehungen und andere Faktoren wie, und das erklärt jetzt das Phänomen Iran, was Markus eben erzählt hat, und überhaupt alle instabilen Länder, sind nämlich Sicherheit, Frieden, Gesundheit, Bildung und Work-Life-Balance, die eine wesentliche Rolle für das Wohlbefinden und Glück der Menschen spielen.
Vom Tellerwäscher zum Milliardär. Aufstieg und Fall des René Benko.
René Benko steht gerade vor Gericht in Innsbruck, weil 28 Gläubiger gegen ihn klagen. Ne?
Sie fordern insgesamt 2 Milliarden Euro zurück. Österreichs größter Bankrott, einer der größten Europas.
Tja. Ging durch alle Medien durch. Seine Firmengruppe, die Signa Holding, war Österreichs größtes Immobilienunternehmen. Sehr undurchsichtig und steueroptimiert, möchte ich mal sagen. Ja. Ende November 2023 hat die Signa Insolvenz angemeldet. Und auch mehrere Tochterfirmen von dieser Signa. Das ganze Konstrukt ist so ein Firmengeflecht vom anderen Stern, möchte ich mal sagen. Also wirklich extrem undurchsichtig, auch für Experten. Und das sind mehrere hundert Firmen, die zu diesem Konglomerat gehören. Wenn man versucht, auf dem Papier so ein Organigramm zu skizzieren, dann kann man nur aufgeben, weil das Firmengeflecht schaut aus wie ein Spinnennetz. Zeitweise hat die Firmengruppe 40.000 Menschen beschäftigt und einige Firmen sind Familienstiftungen in Liechtenstein. So, wo die alle verschwiegen sind. Viele renommierte Menschen, und das ist ganz interessant, viele renommierte Menschen haben in seinen Firmen investiert. Niki Lauda zum Beispiel, gibt eine ganze Reihe.
Ich kann mir das gar nicht so vorstellen, aber ich habe ja natürlich auch nicht investiert.
Du hast nicht investiert.
Im Prinzip ist das wie ein hoher Turm aus Bauklötzen, so muss man sich das vorstellen. Da nimmst du aus der Mitte Klötze raus, es wackelt, aber der Turm bleibt noch stehen, bis am Ende einfach alles in sich zusammenkracht.
So. Jenga heißt es übrigens. Sehr empfehlenswert, wirklich empfehlenswert.
Und der Signa gehören auf jeden Fall viele Gebäude. Immobilien eben, weil das war das Kerngeschäft von der Signa Holding. Und ihr kennt bestimmt einige von den Gebäuden. Da gibt's das Chrysler Building in New York. Dann gibt's in Hamburg den Elbtower. Die größte Baustelle Deutschlands, muss man vielleicht kurz erzählen, dass die in Hamburg sagen alle, das ist nicht eine Bauruine oder der Elbtower, sondern die sagen, es ist der kurze Olaf. Warum kurzer Olaf?
Was?
Der kurze Olaf, weil Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, damals in Hamburg, war der Bürgermeister und hat als eins seiner Herzensprojekte dieses Ding ins Leben gerufen. Deswegen sagen heute alle zu dem der kurze Olaf. Dann gibt's noch das KDW in Berlin, den Oberpollinger in München, sämtliche Karstadt Galeria Kaufhofgebäude in unseren Innenstädten. Ah, wirklich viele.
Also insofern läuft irgendwie jeder buchstäblich an der Pleite mal irgendwann vorbei.
Genau. Absolut.
Genau.
Und jetzt wird gegen René Benko ermittelt, nicht nur in Österreich. Es geht um den Verdacht der Geldwäsche. Es gibt einen schweren Betrug und mehrere Insolvenzdelikte. Und seine Schwiegermutter hat eben der Bild-Zeitung ein Interview gegeben und meint, und da ist sie wahrscheinlich nicht die Einzige, René Benko gehöre ins Gefängnis.
Eigentlich, wenn ich das so höre, verwunderlich, dass er noch frei rumläuft und nicht in U-Haft sitzt. Ne? Also gerade bei diesen Delikten ist unsere Justiz ja immer ganz schnell und sehr mächtig hinterher.
Du meinst, wenn es Finanzamt,
wenn es um Geld geht.
Wenn es um Geld geht.
Ja.
Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, fairerweise, dass immer noch die Unschuldsvermutung gilt.
Ja.
Also noch ist dem René Benko ja noch keine Straftat nachgewiesen worden. Ne? Und die Staatsanwaltschaft ermittelt da zwar auf vielen Ebenen, wie du gerade gesagt hast, Spatzle, Insolvenzverschleppung oder Betrug, aber es kam bisher noch zu keiner Anklage und überhaupt nicht zu einer Verurteilung. Also noch ist er unschuldig.
Seine Geschichte ist ja faszinierend und abschreckend zugleich. René Benkos Mutter ist eine ganz normale, bodenständige Frau. Ingeborg heißt sie. Und die war Erzieherin und Kindergärtnerin. Sein Vater Beamter bei den Gaswerken in Österreich. Er hat eine 4 Jahre jüngere Schwester und René Benko ist in einer kleinen Mietswohnung in Innsbruck groß geworden. Da ist er aufs Gymnasium gegangen, später auf die Handels- und Wirtschaftsakademie. Abi oder Matura, wie es ja in Österreich heißt, hat er nie gemacht, weil er zu viele Fehlstunden in der Schule hatte.
Genau, die hat er gehabt, weil er lieber mit 17 angefangen hat, alte Dachgeschosse und Speicher in Innsbruck zu Luxuswohnungen umzubauen und dann gewinnbringend zu verkaufen. Also wirklich ganz schön geschäftstüchtig für so einen kleinen Knaben, möchte ich mal sagen. Ja?
Für den kleinen
Knaben. Mit 17 Jahren.
Ja, ja. Das ist ja noch ein Jungspund.
Absolut.
Finde ich auch. Er hat selbst mal in einem Interview gesagt, so die Zeit, in der andere in meinem Alter in die Disco gehen, treffe ich mich lieber mit 60-Jährigen zum Abendessen. Er liest lieber Bücher über Psychologie und Finanzen, anstatt in die Schule zu gehen.
Also das mit der Affinität zur Psychologie kann ich natürlich gut verstehen.
Ja, voll.
René Benko ist ein kreativer Mensch, enorm fleißig, der aus der Masse raussticht. Das sagen Weggefährten über ihn. Eine ehemalige Lehrerin beschreibt ihn so. Sie kann sich gut an ihn erinnern, wegen der Fehlstunden, aber auch, weil er trotzdem smart war und totale Leistung gebracht hat. Er stand im Vordergrund in der Schule, weil er einen gewissen Schalk hatte und durch sein Können auffiel. Mit 14 beginnt er zu klettern, wird österreichischer Jugendmeister und sieht damals noch ganz anders aus, als man ihn heute aus der Presse kennt. Er hatte lange Haare, also so eine richtige Matte.
Ja, das war ja voll hip. So, und mit 17, hast du gesagt, fängt er an, Dachböden zu Luxuswohnungen umzubauen.
Genau. Mhm.
Und was hat er dann gemacht?
Kennt ihr den Lanzerhof? Das ist so ein
Wellness-Tempel,
genau,
ne?
So ein Wellness-Gesundheitshotel für Manager und andere Gestresste, die viel Geld haben.
Ziemlich teuer.
Mhm. Ziemlich teuer. Und er war noch unter 20, da hat er eine Kaufoption gekauft und Wahnsinn. Hat diese Kaufoption dann später sehr gewinnbringend weiterverkauft. Also der war sehr geschäftstüchtig auf Feldern, auf die man nicht gleich kommt.
Mit unter 20 habe ich all mein Geld für Klamotten ausgegeben und ich war ständig pleite. Also,
oh mein Gott.
Er hat lieber Kaufoptionen gekauft.
Also, ja. Der klingt ja wirklich nach einem Geschäftlemacher, gell? Also das war ein echter Hund, gell?
Er wollte vorankommen. Hier war es, da war es und dann hat er Gelder gesammelt, Investoren für seine Firma gesucht, um eben größer zu werden. Erst war da ein österreichischer Tankstellenerbe, von dem hat er 26 Millionen bekommen. Später kommen dann noch ein österreichischer Glücksspielchef und ein israelischer Diamantenhändler dazu. Tja, und Benko gründet einen Immobilienfonds, eben die Signa Holding, von der Markus schon erzählt hat. Und dann ging der Punk ab. Katsching, das große Geld.
Also mit Immobilien kenne ich mich tatsächlich nicht so aus. Mehr mit Beziehungsgebäuden. Ja, das ist einfach meine Leidenschaft. Aber warum ist denn der jetzt eigentlich pleite gegangen? Also wo lag denn da der Fehler? Und bis jetzt klingt es ja alles voll mega. Also
das war auch mega. Sah auch für alle immer ganz mega aus.
Ja.
Aber in der Zeit, in der Benko expandiert hat, da gab es ganz lange Zeit billiges Geld von allen Seiten. Das heißt, alle hatten ganz viel Kohle auf der Seite und die Zinsen waren niedrig und die Immobilien, die sind stetig und ständig und stark im Wert gestiegen. Und in der Zeit hat Benko viel eingesammelt und wieder reinvestiert in Immobilien. Und dann kam 2022 der Ukraine-Krieg und die darauffolgenden wirtschaftlichen Verwerfungen. Energie wurde teuer. Aha. Die Inflation ist angestiegen, deswegen auch. Mhm. Und die Notenbanken mussten Zinserhöhungen erlassen und damit dieser Inflationserhöhung gegensteuern. Ne? Und der Nebeneffekt dieser Situation war, da die Zinsen hoch waren, brach die Nachfrage am Immobilienmarkt ein und Benko musste seine teuren 1A-Objekte wertberichtigen. Das heißt, nach unten. Und alles war bis über beide Ohren, bis zum Anschlag finanziert und dementsprechend musste er bei den Banken für seine Finanzierungen, weil der Wert eben gesunken war, Geld nachschießen und das hat er nicht mehr gehabt und er konnte es auch nicht mehr aufbringen. Und das war's dann.
Überschuldung.
Richtig.
Mhm. Ich frage mich so ein bisschen, auch so psychologisch, was steckt dahinter? Weil wir kommen ja gleich auch noch auf sein Liebesleben zu sprechen.
Worum ich sehr bitten möchte.
Ja, aber man muss ein bisschen verstehen,
absolut,
wie dieser Mann so tickt, dass er mit 17 schon die großen Geschäfte da gemacht hat. Mhm. Und man fragt sich so, wie hat er das denn geschafft, so viel Geld für seinen Immobilienfonds einzusammeln? Jungen Jahren.
Du hast gesagt, Andrea, dass der irgendwann mal Meister war, österreichischer Meister im Klettern. Mhm. Also der war immer zielstrebig, weil man wird ja nicht einfach Meister im Klettern, nur weil man gut klettern kann, sondern man muss dann schon auch besser als die anderen sein, die gut klettern können und trainieren.
Also Mordsehrgeiz.
Er war bestimmt sehr, sehr ehrgeizig und er hatte drei Fähigkeiten, so glaube ich kann man sagen, die er viel besser beherrscht als andere. Vielleicht wird jeweils eine schon reichen, um erfolgreich zu sein, aber er hatte drei. Und zwar die erste, er hat einen unglaublichen Riecher für Immobilien und Immobilienentwicklung. Zweitens, der hat eine ganz einnehmende Art, so schildern das auch die Leute, die an ihn Geld verloren haben, so eine ganz einnehmende Art, mit seinen Investoren umzugehen. Und die haben ihm total vertraut. Gestandene Wirtschaftsgrößen, richtige Manager. Und drittens, er hat ganz früh und sehr erfolgreich Kontakte in die Politik gepflegt. Aber viertens, das hat ihm gefehlt, weil wann ist das Maß voll? Das hat er nicht gewusst. Er wusste nichts von der Studie, von der wir vorher erzählt haben, dass er mit 80.000 Schluss gemacht hätte. Das wusste er nicht.
Später kommen dann noch ganz viele andere Geschäftsfelder dazu, ne? Also nicht nur Immobilien, sondern Onlinehandel und Co., Anteile an Medienhäusern und so weiter.
Jetzt muss ich leider noch mal fragen, also natürlich für eine Freundin oder für einen Freund. Ja. Und der hat jetzt wirklich gar nichts mehr? Also gar nichts? Also gar nichts? Und was ist mit dieser Villa in Innsbruck? Das habe ich neulich in irgendeiner Zeitungs-Headline da gesehen. Markus, du weißt das bestimmt.
Ja, du hast total recht. Also sagen wir mal so, die Firmen, die Signa Holding, von der wir schon gesprochen haben, die hat jetzt außer den verbliebenen Immobilien nichts mehr. Mhm. Wie viel denn der René Benko noch hat privat auf die Seite geschoben, so dass man da vielleicht auch nicht so leicht hinkommt. Das
Familienstiftungen nach
Liechtenstein haben wir auch schon erzählt. Okay. Das wird gerade alles untersucht und wie die Gläubiger denn da auch vielleicht hinkommen können. Aber du hast gerade von dieser Villa in Innsbruck erzählt. Das ist ja so eine Hütte, so ein Prunkanwesen mit unterirdischer blauer Grotte. Das ging irgendwann mal durch die Bildzeitung durch. Die
nicht Bänke. Nur, überall war das Ding in der Presse. Ne?
Und auch die blaue Grotte. Und auf dem Grundstück stand früher mal so ein altes Schlosshotel und er hat für 9,25 Millionen hat er das Grundstück gekauft und dieses Hotel samt 5000 Quadratmeter Park, alles hat er abreißen lassen und dann eben diese Villa im Südstaaten-Stil bauen lassen.
Krass.
Die Villa gehört aber der Laura Privatstiftung in Liechtenstein.
Das ist seine Tochter.
Seine Tochter. Genau, Ende letzten Jahres hat der österreichische Staat dann aber ein Pfandrecht von 12 Millionen Euro auf die Villa eintragen lassen. An die Stiftung kamen sie nämlich nicht ran.
Aber angeblich wohnt er dort noch.
Aha.
Aber ich habe mich auch gefragt, wie muss das für die Family sein, auch für die Kinder, ne?
Ich glaube, das ist
so. Du kannst eigentlich gar nicht mehr aus dem Haus gehen.
Boah, ja.
Privat ist über René Benko nicht so viel bekannt. Er gilt eher als medienscheu und zurückhaltend.
Also ich muss auch wirklich zugeben, ich kannte den auch bis zu diesem ganzen Auffliegen neulich tatsächlich wirklich nicht. Also hat er Familie, hat er Frau, also alles das ist mir nicht bekannt gewesen.
Was man wirklich verliert. Ist das zu laut?
Ja, ist sau laut.
Hört man voll.
Wir haben gerade ein Gewitter.
Also ihr merkt schon, passend zu unserem Podcast kommt jetzt hier das Gewitter.
Ja, ihr hört es ein bisschen im Hintergrund.
Ein bisschen im Hintergrund. Ist ja
René Benko ist zum zweiten Mal verheiratet. Die erste Ehe ist geschieden. Er hat eine Tochter aus erster Ehe, eben die Laura, haben wir vorhin schon gehört. Ne? Mit der Stiftung.
Die Laura mit dem
Haus, genau, in Innsbruck mit der Mega-Villa. Und jetzt ist er seit circa 14 Jahren mit einer Schweizerin, einem Ex-Model, verheiratet. Nathalie Sterchele heißt sie. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder. Und seine Schwiegermutter, Brigitte, also die Mutter von der Nathalie, sagt in einem Interview in der Bild-Zeitung, René gehört hinter Gitter. Ihm ist das ganze Geld zu Kopf gestiegen. Er ist größenwahnsinnig geworden. Mir tun alle Menschen leid, die seinetwegen viel Geld und ihre Existenz verloren haben.
Habt ihr doch mal gehört, passend zu dem Statement.
Das passt zu dem Satz,
passt gerade wirklich.
Wirklich Wahnsinn.
Dass er, wie seine Anwälte sagen, ja, inzwischen mittellos sei, dazu sagt die Schwiegermutter Brigitte, das glaube ich nicht. Um den Wohlstand von Nathalie und René muss sich niemand Sorgen machen. Ich bin mir sicher, die haben genug Geld beiseite geschafft. Wenn da nicht die Justiz einschreitet, leben die ihr Leben einfach weiter wie zuvor. Mit Luxushäusern, teuren Pferden und Bodyguards und planschen weiter in ihrer blauen Grotte.
Muss man vielleicht kurz zu dem Hintergrund von dieser Schwiegermutter sagen, dass die früher unter anderem als Verkäuferin in so einer Boutique gearbeitet hat und inzwischen keinen Kontakt mehr zu ihrer einzigen Tochter hat. Also offenbar wegen René Benko.
Ja, sie erzählt, anfangs habe Nathalie ihr noch alles erzählt, ja, also 14 Jahre zurückgespult. Die beiden hätten sich auf einer Party in Seefeld kennengelernt, also René Benko und die Nathalie. Und die Mama sagt, danach ist sie nach Hause gekommen und hat zu mir gesagt, Mama, also ich habe einen Typen kennengelernt, der ist nicht mein Typ.
Ja, aber der René Benko, wie es auch in seinem Naturell so verankert ist, wie wir schon gehört haben, soll nicht aufgegeben haben. Er ließ sie mit seinem Chauffeur abholen. Ich habe ihr fürs Ausgehen mit ihm meine Designertaschen und Klamotten geliehen, sagt die Mutter. Und er fing an zu joggen und schnitt sich die Haare. Alles für Nathalie.
Ja, und kurz darauf zerbricht dann das Mama-Tochter-Verhältnis, als Nathalie 2010 Benko heiratet. Und die Brigitte erzählt eben in dem Interview, von dem Tag an war sie einfach weg. Ich war zur Hochzeit nicht mal eingeladen. Bis heute weiß ich nicht, warum. Für mich brach damals eine Welt zusammen. Ich habe meine Tochter an das viele Geld verloren.
Boah, das ist wirklich unfassbar tragisch. Und ich weiß, dass ich mich jetzt wahrscheinlich ganz schön weit aus dem Fenster lehne, aber ich glaube tatsächlich, dass ein Kontaktabbruch nicht einfach über Nacht aus dem Nichts heraus geschieht, sondern ich glaube, dass es immer, so tragisch das wirklich auch ist, eine lange Geschichte dazu gibt. Und wäre die Beziehung zwischen Nathalie und ihrer Mama wirklich richtig stabil gewesen, dann mag sich der Kontakt vielleicht durch diese Eheschließung verändert haben oder durch diesen Partner, wie es oft ist, wenn jemand einen neuen kennenlernt oder eine neue. Total. Aber einen radikalen Kontaktabbruch, den halte ich hier jetzt doch schon ein bisschen für merkwürdig. Mhm. Oder zumindest muss man da mal genauer hingucken. Natürlich ist es denkbar, dass Menschen labil und so selbstwertschwach sind, dass sie vielleicht ihren Kurs nicht halten können. Aber es ist wirklich tragisch.
Total. Wie findet denn ihr das, dass sich die Schwiegermutter an die Presse wendet und das da erzählt, einfach so?
Also das finde ich ganz schwierig, wirklich ganz schwierig, weil es in diesem Fall ja nicht nur darum geht, dass sie sich äußert, sondern wie sie das tut.
Ja, total.
Das habe ich mir ehrlich gesagt auch schon gedacht, Andrea, so wie du gerade gesagt hast, Kontaktabbruch kommt nicht über Nacht. Und allein die Tatsache, dass die Mama jetzt mit der Bild-Zeitung spricht und sagt, mein Schwiegersohn gehört ins Gefängnis,
ja, krass,
spricht ja schon Bände, ne?
Ja, ehrlich gesagt schon. Und vor allem, ich meine, es ist ja nicht nur einer schuld an allem Elend. Also das finde ich ja auch immer ein bisschen schwierig, ja.
Über die Nathalie weiß man nicht so viel. Es gibt viele Videos von Events, wo
die Ehefrau, gell?
Die Ehefrau, genau, wo sie René Benko begleitet. Ist eine sehr hübsche Frau, reitet und soll mal eine Affäre mit David Beckham gehabt haben. Ja,
wow.
Ihr wisst,
toll.
Ex-Fußballer.
Der Calvin Klein, oh, das darf man nicht sagen.
Genau.
Jetzt habe ich Werbung gemacht.
Ja, und zwar zu dem Zeitpunkt, als der schon mit seiner Victoria zusammen war.
Mhm. Was denkst du, Andrea, wenn du dir das alles so anhörst, was passiert mit Beziehungen, wenn einer alles verliert oder beide oder vieles verliert?
Weißt du, hier verlieren ja eigentlich alle Beteiligten gerade ganz viel. Die Mutter ihre Tochter, die Tochter ihre Mutter, Benko sein Geld, Nathalie ihr Luxusleben, ja, und
total,
so weiter.
Voll.
Und ich würde hier gerne unterscheiden zwischen äußeren Dingen, also materiellem, und den aus meiner Sicht wirklich wichtigen Dingen, wie vorhin schon genannt, Beziehungen. Klar, jetzt kann man sagen, ich kann auch zu meiner Rolex eine Beziehung haben oder zu meinem Auto. Ich habe übrigens beides
bestimmt
nicht. Also ein Auto habe ich, aber kein Ferrari oder sonstiges. Aber was bleibt denn wirklich, wenn wir mal unser Leben Revue passieren lassen? Ist übrigens eine coole Übung. Zwar etwas provokativ, aber ihr wisst ja jetzt schon, dass ich das ziemlich gerne mag.
Was bleibt da, gell?
Ja, was bleibt?
Mhm.
Was ist das, was ich wirklich mitnehme?
Was ganz wichtig war.
Ja, ist es wirklich die Rolex, an die du denkst?
Oder der Lebensstandard.
Oder das Auto? Oder sind es vielleicht dann doch die Menschen, die Beziehungen und die Erlebnisse, die du mit diesen Menschen gehabt hast?
Ich kann mir vorstellen, dass die Menschen aus dieser Kategorie eher an den Lebensstandard denken. Weil das ist ja das, was sie die ganze Zeit angetrieben hat.
Ja.
Das Streben, das man so beobachten kann oder das jetzt alles so zutage kommt, galt immer nur dem Status. Mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr.
Mhm.
Und mehr nährt immer, so sieht es zumindest aus, noch mehr. Irgendwie so ein Stopp gab es nicht.
Ob René Benko wirklich alles verliert, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht, weil ja, wie auch seine Schwiegermutter sagt, vieles in Privatstiftungen geparkt ist, die wiederum Familienmitgliedern gehören, also alles sehr undurchsichtig. Aber was er auf jeden Fall schon verloren hat, ist sein Ansehen.
Schau, und genau das meine ich. Je mehr ich mich nämlich über das Außen definiere, desto schlimmer wird das Drama, wenn ich es verliere.
Ja.
Also der Selbstwert wird in direkten Zusammenhang mit Statussymbolen gebracht. Und ich habe tatsächlich auch namhafte Klienten, die auch immer mal wieder oder auch dauerhaft in finanzielle Schieflagen geraten sind. Und daraus ergeben sich häufig auch große Schwierigkeiten in der Beziehung. Jetzt könntest du dich ja fragen, warum? Weil, und auch hier mache ich mich sicher nicht bei allen beliebt, aber es ist eben meine Wahrheit, dass so viele Menschen wegen des Geldes und des daraus resultierenden Ansehens in Beziehungen sind.
Krass, krass.
Nach dem Motto, wenn Geld die Liebe hält.
Hm, das ist schon krass. irgendwo, so kommt es mir manchmal auch vor, ist in solchen Kreisen dann die Frau auch ein Teil dieses Anerkennungskonstrukts.
Ja, also ich denke, irgendwann kommt so der Punkt, je nachdem, was du halt auch für eine Reife hast oder was du für eine Entwicklung mitmachst. Und irgendwann merkt ja jeder, dass es ums Sein und nicht ums Haben geht.
Glaubst du, dass das Menschen merken? Ich glaube, es gibt Menschen, die merken das nie.
Das kann sein. Das kann sein. Oder manche müssen auch, um es zu merken, einfach in die ein oder andere Krise fallen.
Absolut.
Ob das eine Beziehungskrise ist, eine gesundheitliche Krise, eine finanzielle, eine Jobkrise oder eine globale Krise, völlig wurscht. Mhm. Aber ich glaube, da liegt eine große Chance drin, auch zu differenzieren, was ist wirklich wichtig und was ist für mich wirklich wichtig.
Da komme ich gleich später nochmal drauf zurück. Aber um nachvollziehen zu können, was da eigentlich bei denen emotional passiert, wir wissen das ja bei den Benkos nicht, weil die sind da sehr verschlossen. Mhm. Aber um das zu vielleicht ein Stück weit zu verstehen, erzählen wir euch jetzt die wahre Geschichte aus Andreas Praxis. Und zwar von Tom und Gabriela.
Tom und Gabriela, wenn plötzlich das Geld weg ist.
Tom ist auch im Immobiliengeschäft. Eigentlich Anwalt, hat früher viel in Ostdeutschland gebaut, hat sich verspekuliert und ist heute insolvent. Vorher haben er und Gabriela zwar auch auf extrem großem Fuß gelebt, nicht wie die Benkos, aber aus meiner Sicht wirklich feudal, jedenfalls deutlich über den vorher genannten 80.000 Glückseinkommen. Übrigens, mein großer Traum ist ein Tiny House. Ich wollte es jetzt einfach mal erwähnt haben.
Ein kleines.
Ja.
Ein kleines. Süß.
Unser Paar hingegen hatte eine Villa auf Ibiza, eine Wohnung in New York. Keine Superjacht wie René Benko, aber immerhin eine kleine vor Saint-Tropez.
Stroppitz.
Dann ging alles den Bach runter.
Hat Gabriela gearbeitet?
Nur auf dem Papier, wie das so auch gerne üblich ist. Sie war bei ihm angestellt, hat aber ihre Zeit mit den beiden gemeinsamen Kindern und einem schönen Leben verbracht. Bis alles hops ging. Ihr müsst euch vorstellen, die beiden hatten einen Kostenapparat, also Fixkosten im Monat, von mehr als 50.000 Euro. Im Monat.
Wahnsinn.
Das verdient ein normaler Mensch doch im Jahr nicht mal.
Ja.
Voll krass. Wie kam es denn da zur Pleite? Was war da los?
Das habe ich tatsächlich die beiden nicht im Detail gefragt, weil es A, keine Relevanz hatte und auch nicht zu meinem Auftrag gehörte. Sie haben mir nur ihren Ist-Zustand eben geschildert und mich gefragt, Frau Breu, wie können wir in Würde verarmen? Ja, wirklich krass. Denn in diesem Fall war es so, dass sich beide so geschämt haben, dass Gabriela vor lauter Scham oder Schamabwehr angefangen hat zu trinken und Tom vor lauter Schamabwehr so weitergelebt hat, als wäre nichts gewesen.
Wie, er hat es niemandem erzählt?
Er hat einfach weitergemacht. Nein, der ist los, hat den teuren Schmuck verpfändet, den er ihr mal geschenkt hat. Und davon hat er auch nach außen erstmal eine Weile weiterbestanden. Ne?
Er kennt den Schmuck verpfändet.
Ja, also. Ihr kennt es doch, wenn jemand, ihr kennt doch diese Filme mit solchen Plots, wo einer seinen Job verliert und dann weiterhin so tut, als wenn der in die Arbeit geht. Er geht jeden Morgen außer Haus und kommt abends mit dem Aktentäschle wieder heim.
Mhm. Aber in diesem Fall ist es kein Film, es ist Realität. Mhm. Andrea, warum ist es so schwer zuzugeben, ich habe mich verkalkuliert und wir sind pleite?
Weil es so viel mit Scham zu tun hat. Und die Scham ist wahrscheinlich die schlimmste Emotion, die man natürlich nicht fühlen will. Und jeder kennt das Gefühl, wenn er sich da mal ein bisschen reinarbeiten würde. Deswegen haben wir alle übrigens, zahlreiche Mechanismen entwickelt, die zur Abwehr dieses Gefühls dienen.
Aber warum schämt man sich, wenn man pleite geht? Das ist natürlich nicht toll, aber das Schlimmste ist es doch eigentlich auch nicht, oder?
In Amerika zum Beispiel, da kann man in der öffentlichen Meinung erst erfolgreich sein, wenn man mindestens einmal pleite war vorher.
Ist es so?
Ist es wirklich so?
Ist es so?
Ja.
Ja, ich habe mal mit einem sehr, sehr bekannten, ich sag mal, wie nennt man das, die Menschen, die so andere Promis coachen oder denen so, ja, so ein Imageberater oder sowas, der hat mir mal gesagt, das Wichtige ist, wirklich aufs Maul zu fliegen und wieder aufzustehen, weil das macht die Stärke. Mhm. Also zurück nochmal zu dieser Schamgeschichte. Also wenn elementare Grundbedürfnisse verletzt werden, dann entsteht Scham. Und jetzt ist natürlich Reichtum kein Grundbedürfnis, aber das Grundbedürfnis, was darunter steckt, das ist die damit einhergehende Anerkennung.
Anerkennung.
Die Anerkennung durch dieses Reich außen und so weiter. Ne? So, und sicher geht es auch um die Zugehörigkeit, weil ihr müsst euch vorstellen, die spielen ja auch in einer bestimmten Liga, die man wahrscheinlich nun verlassen werden muss. Weil die Angst, das alles zu verlieren, die erzeugt Scham. Und drum tut Tom ja auch so, als wenn alles ganz normal weitergeht. Also die klassische Verleugnung als Schamabwehr.
Bei Tom und Gabriela war das so, dass beide gemeinsam zu dir gekommen sind, oder? Mhm,
tatsächlich, genau. Die sind auch schon ewig zusammen. Also da gibt's eine lange Paargeschichte. Und jetzt ist es so, dass sie kein Vertrauen mehr zueinander haben. Zum einen, weil Gabriela sagt, ich habe mich auf Tom verlassen. Sie sagt, sie sei von ihm enttäuscht. Und zum anderen, weil er einfach so weiterlebt und tut, als wäre nichts gewesen. Und für sie wird der Boden unter den Füßen weggezogen.
Dass sie auf ihn wütend sein kann, weil er das Ganze leugnet, verstehe ich total.
Ja.
Aber hat sie denn überhaupt die Fähigkeit, sich zu verkleinern ganz schnell?
Nee, also so schnell geht es nicht, Markus. Zumindest nicht so. Aber Tom erkennt ja das Problem nicht mal an. Also das ist eigentlich das größere Problem, das hast du richtig gesagt.
Ich kann mir vorstellen, dass es da zwei übergeordnete Probleme gibt. Also einmal, in einer Ehe bist du ja auch wie eine Art Firma.
Voll.
Und wenn dein Partner Scheiße baut, auf Deutsch gesagt, bist du ja mit dran.
Ja.
Das enttäuscht sie.
Genau. Und in diesem Fall bei unserem Paar war es ja so, dass Gabriela tatsächlich dem Tom alles überlassen hat. Ne? Also bleiben wir bei deiner Analogie. Sie hat ihm die Geschäftsführung alleine übertragen.
Ja. Mhm.
Somit hatte Tom die volle Verantwortung auf diesem Gebiet und das ist natürlich schwierig. Und genau wie du sagst, der kann auch mal einen Fehler machen und sonst was. Wir sind eben alle nur Menschen.
Na klar, aber sie hat gesagt, ich bin raus und hat die Verantwortung abgegeben.
Ja.
Richtig?
Ja, richtig.
Na gut.
Zweites Problem ist der Lebensstandard.
Der Lebensstandard, genau. Der fällt nämlich plötzlich weg. Ja? Und die öffentliche Schmach, du hast es auf Deutsch gesagt, verkackt. Da die Umgebung spricht darüber, die Freunde wenden sich vielleicht ab, weiß ich nicht, waren sie eh keine Gescheiten.
Ja, genau.
Mir hat mal eine Freundin gesagt, das muss ich euch an dieser Stelle kurz erzählen, werde ich nie vergessen. Sie hat gesagt, wenn wir nicht mehr so viel Geld haben, sind wir nicht mehr wichtig und werden nicht mehr eingeladen.
Ja, krass. Das ist
und ich
so
habe dann gesagt, weißt du was, auf diese Freunde kannst du auch wirklich verzichten.
Mhm.
Aber so ist es teilweise in der Realität, ja? Da brauchst du jetzt gar nicht Tom und Gabriela oder die Benkos sein.
Total.
Mhm. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe mit der Zugehörigkeit, die du jetzt verlierst, ja? Also die Zugehörigkeit ist ein Grundbedürfnis, was verletzt wird. Du fliegst vielleicht aus dem Golfclub raus oder was weiß ich was. Und das sehe ich tatsächlich auch sehr ähnlich wie du. Aber ist es nicht auch, wenn wir mal hingucken, ein erheblicher Reifeprozess, um dort überhaupt hinzukommen? Also hinzukommen, zu sagen, was habe ich da für Freunde und ich muss das alles mal überdenken. Schaut euch doch mal in der Welt um. Und so ist es wirklich, dass leider Menschen sich im Leben auch, wenn du dich veränderst, abwenden und ihrem Kurs nicht mehr entsprichst. Da muss ich gar nicht mal nur Millionär oder Milliardär sein, sondern auch, wenn du dich irgendwie anders entwickelt, dann wird man anstrengend oder verwirklicht sich selbst oder man spinnt eben einfach.
Also findest du den Gedanken von der Freundin, von der ich gerade erzählt habe, gar nicht so abwegig, dass sie sagt, oh, ich habe Angst, wenn wir nicht mehr Geld haben, dass meine Freunde weg sind?
Ich finde nicht abwegig den Gedanken, sondern ich fände es wichtig, dass sie sich damit auseinandersetzt und sich hinterfragt, wo lebe ich eigentlich, dass ich diese Ängste habe? Also gibt mir mein Außen das Gefühl, diese Ängste haben zu müssen oder ist das ein Gefühl, was in mir ist und vielleicht auch irgendwo eine Klärung braucht?
Also ich glaube, wenn man wirklich sein Leben so weit verändert, dass man sozial in Anführungsstrichen absteigt, wir reden jetzt nur sozial, dann glaube ich schon, dass sich der Freundeskreis verändert. Das
ist nun
mal so. Das lässt sich gar nicht ändern. Das muss man wissen. Und ich glaube, wenn man das weiß, ist das gar nicht mehr so schlimm. Man sagt dann immer schnell, ach, die Freunde, die dann weg sind, sind keine echten Freunde. Nee, natürlich nicht. Man hat eh nicht so viele Freunde. Also richtige Freunde kann man an einer Hand abzählen vielleicht.
Ja, das reicht
das,
ja auch.
Ja, das reicht nicht schon. Aber zurück zu Gabriela und Tom, die zu dir gesagt haben, wie können wir in Würde verarmen? Was wollten die eigentlich konkret von dir?
Ja, ich hatte ja gesagt, die haben schon eine lange Paargeschichte, die wollten auf jeden Fall oder wollen zusammenbleiben.
Mhm.
Aber die äußeren Faktoren, gerade wie wir es auch gesagt haben, sind natürlich schon maximal belastend.
Aber das ist, finde ich, aber schon ganz gut, weil sie haben ja schon das Ganze als Gefahr für ihre Beziehung erkannt. Das ist ja schon mal was vielleicht viele gar nicht machen.
Genau.
Und wollen damit umgehen, finde ich nicht so schlecht.
Und übrigens, als sie das erste Mal zu mir kommen, haben sie nämlich noch Immobilien, die sind zwar haushoch belastet, aber sie haben kein Bargeld mehr, um ihre Krankenversicherung zu zahlen.
Ja, das ist schon
Wahnsinn.
Krass.
Ja.
Schon krass.
Ja, krass.
Und dich, wie bezahlen sie dich dann?
Der Markus, ah, oder?
Ja, klar.
Und wie bezahlen sie dich?
mit Hühnern oder Eiern oder sonst was ja geht's nicht. Ja nicht, genau. Nee. Oder ist ja auch kein Bäcker, der mir Brot bringt. Ich habe gesagt, also passen Sie auf, das ist jetzt erstmal nicht das Allerwichtigste. Wir machen das, wenn es Ihnen etwas besser geht. Und ich gebe denen natürlich auch einen Vertrauensvorschuss.
Und die sind mir ja auch. Das finde ich super. Adrian.
Ja, das sagt eine Frau, die, wie wir schon vorhin gehört haben, von einem Tiny House träumt.
Also das kann ich natürlich auch nicht jeden Tag machen, weil auch ich natürlich meine Rechnungen bezahlen muss.
Klar. Aber ich finde, Andrea, du bist ein Menschenfreund, sonst würdest du diesen Job ja auch nicht machen, ne?
Ja, aber in einem gesunden Bereich, denke ich. Also ich bin jetzt hier nicht der Helfersyndrom-Therapeut, aber eine Klienten- und Therapeutenbeziehung ist übrigens auch eine Beziehung und die hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Und ich hatte einfach bei beiden ein gutes Gefühl diesbezüglich, also ihnen da vertrauen zu können, dass das jetzt nicht im Vordergrund steht, wir finden da eine Lösung. Ich habe ihre emotionale Not gesehen, weil die beide waren echt wie in so einem Strudel, in so einem Hurricane, die konnten überhaupt nicht mehr gerade ausdenken. Und unsere Gespräche waren dann letztendlich eine Mischung aus Gefühlen, Verletzungen, Finanzen und vor allem aus ganz, 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 ganz vielen Ängsten, die die beiden jeweils hatten.
Voll. Ängste, gell? Du, ich habe, fällt mir jetzt gerade ein, ich habe neulich einen kennengelernt und der ist Unternehmensberater. Und der wird immer in Unternehmen geschickt im Auftrag der Banken, das heißt der Gläubiger, die dem Unternehmen Geld geliehen haben. Meistens sind es so alteingesessene, traditionelle Firmen, schon so mittelständisch. Mhm. Und ich habe ihn gefragt, so ein Großteil deines Jobs ist doch eigentlich irgendwie Psychologie, wenn du dann mit diesen alteingesessenen Chefs da umgehen musst, oder?
Oh.
Wie baust denn du die Menschen wieder auf? Und wisst ihr, was seine Antwort war?
Mm-mm.
Die, die alles verlieren, die gerade so aus der älteren Generation, so Familienunternehmen, die bringen sich um.
Ja,
das ist so heftig.
Weil sie mit der Schmach nicht leben können.
Ja.
Und da war ich sprachlos und da sagte das so ganz nüchtern, als wäre das ein total gesetzter Fakt. Ich wusste das nicht. Aber es ist echt heftig. Die kommen damit nicht klar.
Ja. Auf einem Workshop mit dem Stefan Marx, das ist einer, der sich wirklich mit diesem Gefühl der Scham auseinandersetzt, war fantastisch, was ich da alles gelernt habe. Und da habe ich das auch gehört, lieber sterben, als dieses Gefühl der Scham ertragen. Und das ist natürlich die dramatischste und schlimmste Form von Schamabwehr.
Szenen einer Pleite.
Da ist nicht nur Gabriela Schmuck, der plötzlich weg ist, weil Tom ihn versetzt hat, sondern Rechnungen der Privatschulen der Kinder laufen auf. Die zwei können nicht zahlen, die Kinder müssen jetzt die Schulen verlassen. Krach in der Familie, weil die Kinder ihr Umfeld verlieren. Und hier geht's auch um den Verlust der Zugehörigkeit der Kinder. Ein existenzielles Grundbedürfnis, wie wir gerade gehört haben. Und auch das verursacht extreme Schamgefühle bei diesen Kindern.
Und weil Tom weiter nach außen unverändert lebt, also zu viel Geld ausgibt für seine neuen Verhältnisse, die teuersten Restaurants besucht, Porsche und Ferrari fährt, teure Klamotten shoppt, wird zu Hause der Strom abgestellt. Denn die Rechnung bezahlt keiner mehr.
Scheuklappenprinzip.
Genau.
Mhm. Genau. Ja, und dann steht der Gerichtsvollzieher vor der Tür. Andrea, so hast du es uns erzählt, wegen der Kirchensteuer.
Ja, krass.
Die wurde jahrelang auch nicht bezahlt. Ja, und dieser Gerichtsvollzieher, der möchte die Möbel mitnehmen.
Und bei den beiden geht's dann so weit, dass sie sich bei Freunden Geld leihen müssen, also Hammer, um etwas zu essen zu kaufen. Und sie wohnen aber noch in der Villa, mal mit Strom, mal ohne Strom, mal ohne Heizung, mal mit Heizung, aber die Villa lässt sich gerade nicht verkaufen, erklären sie mir. Aber das war ja natürlich meine erste Frage. Bin Total. Ich ganz pragmatisch und denke mir,
wenn die Villa bis über beide Ohren verschuldet ist, dann wartet selbst auch die Bank gerne mal, bis sich der Immobilienmarkt wieder erholt, weil die Zwangsversteigerung, die Bank hier einleiten könnte, ist weniger ergiebig als ein etwaiger späterer marktbereiniger Verkauf.
Aber wenn wir uns jetzt mal in die Lage von den beiden versetzen, ne? Du hockst in einer Villa, von nach außen sieht alles wunderbar aus. Ja. Du hast keinen Strom mehr.
Ja.
Hallo?
Ja.
Du kannst die Heizung nicht mehr anstellen mit deinen Kindern da drin. Ich finde, das macht ein total beklemmendes Gefühl, auch ein Kopfschüttelgefühl, weil man sich denkt, wie kann das denn überhaupt so weit kommen?
Ja.
Und wie kann man sowas aushalten?
Kann man nicht das Auto verkaufen?
Ja.
Ein Ferrari. Ich weiß nicht, was der kostet, aber
solange
können wir
Tom
ja verkaufen.
Verleugnet, haben wir wenig Ansatzpunkte. Er muss ja selber erst an den Punkt kommen, wo er merkt, ich habe wirklich ein Problem. Und das verursacht, ich sag's nochmal, so ein schlimmes Schamgefühl, dass er das verdrängt, also verleugnet. Er verdrängt sich, er verleugnet es.
Gibt es eine Lösung? In Würde verarmen?
Und dabei das als Paar durchzustehen?
Tja, und was im Großen gilt, gilt genauso im Kleinen. Man muss kein René Benko sein oder Tom und Gabriela. Du verlierst zum Beispiel deinen Job, du kannst deinen Kredit für dein Zuhause nicht mehr zahlen. Wie können Paare damit umgehen und sowas aushalten?
Ja, und auch hier wissen wir, dass sich gar nicht wenig Familienväter aus genau diesem Grunde suizidieren. Aber ich möchte an dieser Stelle sagen, es gibt immer eine bessere Lösung. Und der profane Erste-Hilfe-Tipp, das gilt für alle Gefühle, nicht nur für Scham. Erst wenn ein Gefühl sein darf, verliert es an Kraft. Und wenn ich es abwehre, verleugne, verdränge, sonst was damit tue, unterdrücke, ist das nicht die richtige Lösung. Und in diesem Fall braucht es Raum, dass diese Scham sein darf, damit sie sich auflösen kann. Und geteilte Scham schafft Zugehörigkeit, hat Stefan Marx gesagt.
In der Beziehung.
Der Experte für dieses Thema. Und natürlich ein realistischer Blick auf das Geschehene. Und es muss Raum geben, wo die zwei das spüren dürfen.
Was du dann mit Tom und Gabriela gemacht hast, du hast vorhin schon gesagt, es ist erstmal wichtig, sich das selbst einzugestehen.
Ja.
In vielen Gesprächen hast du genau das geschafft, dass ihm bewusst wurde, ich muss mein Leben jetzt ändern, ich muss mich verkleinern.
Ja.
Das haben die beiden dann auch sukzessive Schritt für Schritt für Schritt für Schritt gemacht.
Und du hast Andrea den beiden erklärt, weil das ist das, was man ja immer übersieht, wenn man die Scheuklappen aufsetzt. Und die haben ja in einer gewissen Weise auch beide. Weil alle wünschen sich, dass sich alles ganz schnell verändert. Aber wir haben hier auf so vielen Ebenen haben wir eine große Veränderung im Leben. Und sowas kann man nicht auf kurze Zeit überwinden. Es braucht etwas Zeit. Und
Richtig.
Daran denken die Menschen nicht. Aber das hast du ihnen erklärt.
Ja. Und Andrea, wie hast du es geschafft, dass beide gemeinsam besser durch diese Krise kommen?
Naja, ihr wisst ja, ich ziehe mir den Schuh ja nicht immer so gerne an. Ich habe sie dabei unterstützt, dass sie gegenseitig sich den Raum gegeben haben. Vor allem natürlich auch für die Vorwürfe, dass es so weit kommen konnte. Da war auch ganz viel Wut dabei. Da geht's ja hier nicht nur um die Scham, sondern um Frust, um Wut, um du hast dich nicht gekümmert und jetzt gibst du mir die Schuld. Also das war schon ein schwieriger Prozess, durch den die beiden durchgegangen sind. Und das braucht einfach Zeit. Die sind auch sehr oft gekommen, sind jede Woche gekommen. Und die haben auch richtig krasse Hausaufgaben bekommen. Die mussten sich auseinandersetzen, die mussten emotionale Gespräche führen. Die mussten also wirklich schwer arbeiten und natürlich peu à peu sich immer mehr mit der Realität auch vertraut machen. Das ist mir ganz wichtig. So, und es gab eine Sitzung in der Praxis, wo sie es geschafft haben, aus dieser gegenseitigen Vorwurfshaltung rauszukommen und sich wirklich auf einer Herzensebene zu begegnen. Mhm. Und sie hat Tom verstanden, als er, und da sind wir wieder bei dem Scham braucht Raum, verstanden hat, nicht nur im Kopf, sondern im Herzen, wie er sich schämt dafür, dass er die Familie an diesen Punkt gebracht hat. Nicht nur sich, sondern die ganze Familie und das ganze Außen, was auf ihn guckt und seine Ängste, die damit verbunden sind. Und er hat verstanden, dass auch sie ein ganz großes Gefühl des Schams hat, die Kinder aus der Schule rauszunehmen, was die Freundinnen sagen, wie das alles ausschaut. Und dann kam es dazu, dass die beiden wirklich auf der Herzensebene ein Verständnis füreinander hatten und sich dann wirklich in den Arm nehmen konnten und einfach mal eine Minute so bleiben konnten. Und das hat ganz viel Nähe zwischen den beiden in diesem Drama geschaffen. Und das hat eigentlich die ganzen Prozess völlig verändert.
Und Andrea, all das, was du gerade gesagt hast, gilt ja für jeden Einzelnen von uns. Wir müssen nicht Benko sein, wir müssen nicht Tom und Gabriela sein. Ich bin Familienvater, verliere meinen Job. Und und dann, was ist dein Tipp?
Mein Tipp ist, dass man in jedem Fall dazu stehen muss, zu sich zu stehen. Es geht ja darum, zu mir zu stehen, zu den Dingen, die ich gut kann und vielleicht auch zu den Dingen, die ich nicht so gut kann oder wo ich vielleicht auch einen Fehler gemacht habe. Aber ich bin ja mehr als nur ein Fehler, der gerade passiert ist. Und ich bin einfach davon überzeugt, wenn die Beziehung zu mir selber ganz okay ist, ich sag ganz okay, dann werde ich vielleicht in eine kleine Krise fallen, aus der ich aber auch wieder rauskommen werde.
Und dann haben wir ja schon gehört, man muss fallen, um richtig durchstarten zu können.
Und das unterscheidet den einen vom anderen.
Verarmen. Was wir drei hier tun würden. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich bin so ein Worst-Case-Szenario-Denker, ja?
Stimmt.
Ja, ich bin mir auch für nichts zu schade.
Stimmt.
Ich glaube, wenn mir sowas passieren würde, ich würde auch putzen gehen, oder?
Ach so, das würdest du schon was. Ja. Das glaube ich auch. Du würdest auch.
Ja. Ich weiß nicht so ganz genau, aber ich könnte, glaube ich, sehr leicht downsizen, also alles wirklich verkleinern. Ich persönlich bin zum zweiten Mal verheiratet. Und als ich geschieden wurde, da war ich noch ganz jung und ich hatte ein Baby. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, da ging mir ganz schön der Arsch auf Grundeis. Also ja. Wirklich. Ich kenne dieses Gefühl von Existenzängsten. Aber ich habe mich dann mit Fleiß so aus meiner Situation rausgearbeitet sozusagen. Mhm. Ich habe mich auch im Kreis gedreht und ich kenne dieses Gefühl der Ausweglosigkeit. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, hilft ja nichts, Ärmel hochkrempeln und los geht's.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, seit ich 14 war, habe ich immer gearbeitet. Ich hatte mehrere Babysitter-Jobs, bin mit 19 ausgezogen und habe neben meiner Ausbildung beim Meckes Pommes gebacken, ja, um die Miete für die WG zu verdienen. War dann 4 Jahre mit fast nichts im Ausland. Das ging erstaunlicherweise, habe dort aber wirklich richtig malocht. Also da träumt man von Arbeitszeiten und sonstigen Luxus. Dann war ich nach meiner Scheidung viele Jahre alleinerziehend. Ich habe eine weitere Ausbildung gemacht. Alles ging irgendwie und niemand ist verhungert. Mhm. Mit dem Glückseinkommen, ihr erinnert euch die 80k, ja, wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen. Ja.
Bei mir war das so, ich habe in meinem ganzen Leben ganz viel Glück gehabt. Und alles lief relativ gut. Ich habe immer viel gearbeitet, ich habe immer viel gemacht. Ich bin auch jemand, der immer die Sachen in die Hand nimmt. Ich war immer so ein selbstständiger Typ eigentlich. Und plötzlich irgendwann bin ich sehr, sehr schwer krank geworden. Und diese Krankheit, ich war eigentlich schon tot. Und habe das nur mit viel Willen und meiner Familie und viel Willen, da soll jetzt keine Hierarchie drin sein, geschafft zu überleben. Und das hat bei mir ganz viel verändert, weil ich heute Sachen mit völlig anderen Augen sehe. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich da hingekommen bin. Aber bei mir gab's, so wie du vorher gesagt hast, Andrea, so eine Art Tiefpunkt, irgendein Ereignis im Leben, das die Karten neu sortiert. Und man möchte das niemandem wünschen. Das ist natürlich was, was nicht so dramatisch sein muss, wie meine Krankheit verlaufen ist. Aber auch eine kleine Geschichte kann gar nicht so schlimm sein.
Und was hat es verändert?
Am allerersten und völlig klar, was sind die wichtigen Dinge, die mein Leben ausmachen? Mhm. Du hast es vorher gesagt, Andrea, es sind Beziehungen. Ja. Ich sage, es ist Familie. Das ist für mich das Wichtigste.
Was auch Beziehung ist.
Was ja zur Beziehung gehört. Mhm. Die Beziehung hat einen totalen Fokus bekommen.
Mhm. Und für alle, die jetzt neugierig geworden sind oder vielleicht hören möchten, was die Geschichte ist, von der Markus gerade erzählt hat, da haben wir eine Episode gemacht, die heißt Der Patient Nummer 9 und das ist die Geschichte von Markus.
Ganz schön, dass ihr heute zugehört habt.
Ja, ja, finde ich auch.
Wenn ihr uns was schreiben wollt, dann könnt ihr das am besten auf Instagram machen. Da haben wir so einen Kanal, der heißt Paarflüsterei mit UE und wir beantworten auch alles. Ihr könnt auch auf Spotify, könnt ihr auch Anregungen schreiben, da stellen wir immer so eine Frage, findet ihr das gut oder nicht? Wir freuen uns über alle Anregungen und wir bekommen ganz viele Zuschriften von euch und freuen uns wirklich sehr darüber. Das finden wir ganz toll.
Ja, danke, danke, danke. Das pusht uns auch sehr weiterzumachen. Ja,
total. Und es wäre auch schön, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet.
So, und jetzt schauen wir nochmal alle auf unsere Konten. Wie ist das jetzt mit diesen 80.000 Euro Glückseinkommen brutto? Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
Tschüss.